Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Das Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse ist ein intensives Bibelstudium, das zur Verdeutlichung des prophetischen Wortes konzipiert worden ist. Dieses Buch setzt sich ausführlich mit einem für die Gemeinde noch nie dagewesenen Ereignis auseinander, mit der Entrückung. Gründlich untersucht Arno Fröse die biblischen Befunde, die dieses Thema betreffen, und zeigt auf, warum die Beschäftigung mit der Entrückung für uns heute wichtig ist. Es ist die unausweichliche Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi, die uns gebietet, das Geheimnis der Entrückung zu erforschen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse die 20. Folge und damit den zweiten Teil des 8. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 8b. Ein selbstständiger palästinensischer Staat und der zukünftige Friede. Kriegerische Auseinandersetzungen brachten Israel einen Zugewinn an Territorium, das es durch Verhandlungen meistens wieder verlor. Auf einer Landkarte, die die Palästinensergebiete auf dem Gebiet Israels zeigt, ist schnell zu erkennen, dass sich zwei Nationen nicht ein so kleines Stück Land teilen können. Zwei so unterschiedliche Völker können nicht in Frieden und Harmonie zusammenleben. Auch wenn es unmöglich erscheint, wird es einmal einen ausgehandelten Frieden geben. Die biblische Prophetie sagt ganz deutlich, dass Israel zeitweilig in Frieden leben wird. Und das wird als ein Wunder angesehen. Wir wissen, dass es Frieden geben wird, da die Bibel erklärt: Und sie heilen den Schaden der Tochter meines Volkes leichthin, indem sie sprechen: Friede, Friede, wo es doch keinen Frieden gibt. Jeremia 8, Vers 11. Israel wird mit den Arabern Frieden schließen und es wird zu einem Bündnis mit der neuen und letzten Supermacht kommen, der Europäischen Union. Dann wird es in Israels relativ kurzer Geschichte erstmals den Anschein haben, als wäre ein sicherer Friede erreicht. Israels Wunsch nach Normalität. Auf politischer Ebene pflegt Israel heute diplomatische Beziehungen zu mehr Staaten als jemals zuvor. In Israel und der jüdischen Welt werden Stimmen laut, die sagen: Wir sind ein ganz normaler Staat. 1993 nahmen Israel und der Vatikan, der immer ein erbitterter Feind des jüdischen Volkes war, diplomatische Beziehungen auf. Warum hat Rom die Juden so viele Jahre lang abgelehnt? Weil Rom sich grundsätzlich weigerte, die Autorität der Schrift anzuerkennen und lehrte, dass die römisch-katholische Kirche Israel im Plan Gottes ersetzt hat. Sie erklärte, alle Segensverheißungen Gottes geerbt zu haben. Den Juden blieben nur noch die Flüche. Mit dieser Ideologie rechtfertigten sie ihre grausame Verfolgung und Ermordung der Juden in der Geschichte und gaben vor, Gottes Willen zu tun. Obschon Martin Luther viele Irrlehren Roms ablehnte, teilte er die Haltung der Kirche gegenüber den Juden. So wurde auch der Protestantismus mit Roms fundamentalem Irrtum infiziert. Die Gefahr der Integration. Obwohl die Juden mitten unter anderen Völkern wohnten, schafften sie es trotz Verfolgung und Tod, über 2000 Jahre ihre eigene Identität zu bewahren. Heute fangen sie zum ersten Mal an, sich als normales Volk in die anderen Völker der Welt zu integrieren. Das bedeutet, die größte Gefahr besteht nicht unbedingt darin, dass sie von den arabischen Mächten ausgelöscht, sondern in der Staatenfamilie aufgenommen werden. Das ist die Strategie praktisch jeden israelischen Politikers. Sie versuchen verzweifelt, Israel als eine Nation wie jede andere zu positionieren. Das hat zur Folge, dass Israel seine Berufung als ein besonderes, auserwähltes Volk des Herrn verleugnet. Wir sollten anmerken, dass das Wort auserwählt nicht zwangsläufig positiv assoziiert werden muss. Die Juden haben so schreckliches Leid erfahren wie kein anderes Volk, weil sie von Gott auserwählt sind. Menschlich gesehen können wir es ihnen nicht verübeln, dass sie es ablehnten, auserwählt zu sein. Heute möchte Israel ein Teil der Welt und nicht von ihr getrennt sein. Die Demokratie des Volkes. Weltweit erhebt sich eine neue Philosophie, die besagt, alle Menschen sind gleich. Mit dieser Philosophie geht die Vorstellung einher, dass alle Länder, einschließlich Israel, demselben Gesetz gehorchen können. Folglich ist eine Weltregierung eine sehr realistische Zukunftsaussicht. In der Vergangenheit wurde eine solche Idee verworfen. Aber aufgrund der heutigen globalen wirtschaftlichen, finanziellen und ökumenisch-religiösen Situation wird die Einheit der Welt mehr und mehr Realität. Die heute vorherrschende politisch korrekte Philosophie von allgemeiner Toleranz überbrückt existierende Probleme und macht die Idee von einer weltweiten Regierung immer akzeptabler. Israels Einzigartigkeit. Wir betonen bewusst Israels Stellung in Bezug auf die Gemeinde und die Nationen der Welt, damit wir verstehen, warum wir in der Endzeit mit einem übernatürlichen Eingriff Gottes rechnen sollten. Gott muss sein Wort erfüllen. 5. Mose 14, Vers 2 sagt, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Und dich hat der Herr erwählt, dass du ihm ein Volk des Eigentums seist unter allen Völkern, die auf Erden sind. Wie kann Gott Israel zu einem besonderen, auserwählten Volk unter allen Völkern auf der Erde machen, wenn sie eins mit der Welt werden wollen? Wir könnten auch fragen, sollte Israel seinen eigenen Weg gehen und sich von den Nationen der Welt absondern? Ich glaube nicht. Selbst wenn die Juden es versuchten, blieb es ohne Erfolg, da Gottes Erwählung nicht vom Handeln der Menschen abhängig ist. Es hängt ausschließlich von seiner Berufung ab. Dich hat der Herr erwählt, dass du ihm ein Volk des Eigentums seist. Da wir nun sehen, wie die Juden sich in die Staaten der Welt integrieren, müssen wir fragen, wie lange wird es noch dauern, bis Gott auf übernatürliche Weise eingreift, um die nationale Identität seines auserwählten Volkes zu bewahren? Hören Sie weiter. Israel, der Ursprung der Gemeinde. Viele Leser fragen sich jetzt vielleicht, steht Israel in direkter Beziehung zur Gemeinde und zur Entrückung? Die Antwort lautet ja, denn Israel wurde uns als Beispiel gegeben. Daher müssen wir uns auch ansehen, wie die Gemeinde zu ihrer auserwählten Stellung als gesonderte Identität steht, indem wir Israel als unser Vorbild betrachten. Pfingsten. Um die Stellung der Gemeinde völlig zu verstehen, fangen wir mit ihrer Geburt an. Apostelgeschichte 2 berichtet, dass etwa 120 fromme Juden einmütig beisammen waren. Vers 1. Zweifellos herrschte in dieser Gruppe echte Einheit. Dann lesen wir weiter, dass plötzlich vom Himmel her ein Brausen entstand, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und das ganze Haus erfüllte, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Die Verse 2 und 3. Das dokumentiert die Geburt der Gemeinde Jesu Christi, ein einmaliges Ereignis. Der dauerhaft in uns wohnende Heilige Geist. Sie fragen sich möglicherweise, ob die Jünger zu diesem Zeitpunkt bereits gläubig waren. Die Antwort ist ja. Allerdings hatte der Geist Gottes sie noch nicht wiedergeboren. Lesen Sie, was Jesus seinen Jüngern über den Heiligen Geist sagte in Johannes 14, Vers 17. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und er kennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Achten Sie darauf, dass Jesus sagt, denn er, der Heilige Geist, bleibt bei euch. Bevor der Heilige Geist zu Pfingsten ausgegossen wurde, kam er über eine Person, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Somit war der Heilige Geist bei den Jüngern, aber nicht in ihnen. Vers 17 sagt deutlich, dass er in euch sein wird. Dieses prophetische Wort des Herrn Jesus an seine Jünger wurde zu Pfingsten erfüllt. Welche größeren Werke? Wenn wir die Bedeutung der Wiedergeburt verstehen, ergibt die Aussage, die Jesus in Johannes 14, Vers 12 traf, einen Sinn. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Wie können wir größere Werke tun als der Herr? Was sind das für Werke, die so groß sein sollen? Offensichtlich müssen sie größer sein, als den Blinden die Augen und den Tauben die Ohren zu öffnen, Lahme zum Gehen zu bringen und die Toten aufzuerwecken. Die Antwort ist relativ einfach, wenn wir verstehen, dass diese Menschen, die vom Herrn geheilt oder aus den Toten auferweckt wurden, dadurch nicht ewig lebten. Sie sind nicht mehr unter uns, wie die Bibel erklärt, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Hebräer 9, Vers 27. Als der Herr sagte, wir würden größere Werke tun, dachte er an die Ausgießung des Heiligen Geistes, wodurch der Mensch wiedergeboren wird und ewiges Leben empfängt. Wenn wir das Evangelium predigen, werden Menschen wiedergeboren. Das sind wirklich größere Werke. Das ist unsere gottgegebene Verantwortung. Ob wir nun beten, aufs Missionsfeld gehen oder Geld geben, wir predigen das befreiende Evangelium unseres Herrn Jesus Christus bis an die Enden der Erde, damit noch viele weitere Menschen wiedergeboren werden und in das Reich Gottes kommen. Die erste Gemeinde. Die erste Gemeinde war etwas so Seltenes und Einmaliges, dass sie einfach zu erkennen war. Ihre Einzigartigkeit basierte auf ihrer vollkommenen Einheit. Nachdem ich die ersten Kapitel der Apostelgeschichte gelesen hatte, kam ich zu dem Schluss, dass die frühe Gemeinde damals an die Aufrichtung des sichtbaren, irdischen Reiches Gottes in Israel glaubte. Apostelgeschichte 4, Vers 34 scheint diese Ansicht zu stützen. Wir lesen dort, es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften. Das Teilen des Besitzes dauerte jedoch nicht lange an, wie wir später noch sehen werden. Ist die Gemeinde das Reich Gottes auf Erden? Würden Sie sich heute einer Gemeinde anschließen, die von Ihnen erwartet, dass Sie Ihren ganzen Besitz, wie viel das auch immer sein mag, verkaufen und den Erlös der Gemeinde geben? Dazu wären nur wenige von uns bereit. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Gott zu jener Zeit sein irdisches Reich durch die Gemeinde in Jerusalem errichten wollte. Es scheint natürlich, dass die frühe Gemeinde bestrebt war, Gottes Reich auf Erden zu verwirklichen, da sie alle Juden im Land Israel waren und auf die bevorstehende Rückkehr Jesu warteten. Wir alle wissen, dass es nicht so kam. Es war sogar gegen den Willen Gottes. Indem sie dieses neue Gemeinwesen für die Gemeinde einführten, vernachlässigten sie das Gebot des Herrn, von Jerusalem nach Samaria und bis an die Enden der Erde zu gehen. So benutzte Gott die Verfolgung, damit die erste Gemeinde seinem Auftrag gehorsam war. Das wird aus Apostelgeschichte 8, Vers 1 ersichtlich. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria. Aus diesem Grund warnen wir vor religiösen Gruppierungen, die von ihren Anhängern verlangen, ihren ganzen weltlichen Besitz ihren Anführern oder der Organisation zu überlassen. Das ist ganz und gar gegen Gottes Absichten für den Einzelnen. Das Reich Gottes auf Erden besteht nicht aus der Gemeinde. Diesbezüglich hat sie keine physischen, geografischen oder politischen Verheißungen. Die Urgemeinde. Apostelgeschichte 5 berichtet von der frühen Gemeinde. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Gemeinde völlig vereint war und sich Gottes richtender Geist unter ihnen befand. Sehen wir, was passierte. Ananias und seine Frau Sapphira, zwei Gläubige der Gemeinde, handelten heuchlerisch und wurden unmittelbar vor der anwesenden Gemeinde gerichtet. Hier ist ihre Geschichte aus Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 9. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie: Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach: Ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Diese Begebenheit zeigt, dass Privatbesitz nicht der Autorität der Apostel unterstand. Wenn Gläubige ihr Eigentum abgaben, geschah das freiwillig. Wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn uns jemand Druck machen und uns sagen will, wie wir mit unserem Privateigentum, unseren Geldspenden oder unserem Zehnten umzugehen haben. Obgleich wir gute Verwalter sein sollen, haben wir doch die Freiheit, mit unserem Besitz zu tun, was wir wollen. Die Gemeinde unterscheidet sich vom übrigen Volk. Das Ergebnis dieses Gerichts wird in Vers 13 beschrieben. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Das sind klare Worte. Die Gemeinde Jesu Christi bestand ausschließlich aus wiedergeborenen Gläubigen. Niemand sonst wagte es, sich dieser Gruppe anzuschließen. Zu dieser Zeit war die Gemeinde hundertprozentig zu erkennen. Wie ich bereits sagte, war es nicht Gottes Absicht, eine geografische Identität durch die Gemeinde zu etablieren. Nicht einmal in seiner Stadt Jerusalem. Er hatte ihnen geboten, Jerusalem zu verlassen und nach Samaria und an die Enden der Erde zu gehen, um allen Menschen das Evangelium Jesu Christi zu predigen. Am Anfang jedoch waren sie eine deutlich zu erkennende Gruppe, sodass das Volk sie, die Gemeinde, hochschätzte. Absonderung und Durchdringung. Zwischen Israel und der Gemeinde besteht ein deutlicher Unterschied. Israel sollte ein besonderes Eigentumsvolk sein, abgesondert vom Rest der Welt. Die Gemeinde hingegen sollte die ganze Welt durchdringen und laut und deutlich predigen, dass Jesus Menschen errettet und wiederkommt. Am Anfang wuchs die Gemeinde weiter, Apostelgeschichte 6, Vers 7 sagt: Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Jerusalem war für die Gemeinde die heilige Stadt, aber der Rest der Welt blieb in Finsternis. Aus dem Bericht der Apostel in der Apostelgeschichte wissen wir, dass als nächstes eine große Verfolgung stattfand. Ab diesem Zeitpunkt wurden die frühen Christen von ihren Feinden bis in jeden Winkel der Erde verfolgt, und sie predigten das Evangelium, wo sie hinkamen. Gott erreichte seine Absichten durch die Feinde der Gemeinde. Als er schließlich nach Rom kam, sagte der Apostel Paulus: An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Römer 1, die Verse 7 und 8. Die Verfolgung der Gemeinde entfachte das Feuer des Evangeliums, bis es die Welt umfasste. Thank you.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse hörten Sie soeben die 20. Folge mit dem zweiten Teil des 8. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.